ARD Radio Wissen. Update.
Welcome to the 87th Oscars. Tonight we honor Hollywood's best and whitest, sorry, brightest.
Die 87. Oscar-Verleihung in Los Angeles fing schon politisch an. Moderator Neil Patrick Harris hat nicht von den hellsten, sondern von den weißesten Sternen Hollywoods gesprochen. Eine Anspielung darauf, dass fast nur Weiße nominiert waren. Die Oscars 2015 sind für viele die politischste Verleihung seit langem. Nicht so sehr wegen der Auswahl der Preisträger, sondern vor allem wegen der Statements in den Dankesreden. Unser Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Oscars so white. Unter diesem Hashtag hatten Twitter-User schon vor der Verleihung einen Shitstorm losgetreten darüber, dass die Academy in den wichtigsten Kategorien nur Weiße nominiert hatte und dass der Film Selma über Martin Luther King und das Wahlrecht für Schwarze zwar nominiert war, aber nicht die schwarze Regisseurin Ava DuVernay. Selma hat letztendlich den Preis für den besten Filmsong gewonnen. In seiner Dankesrede verknüpfte Rapper Common die schwarze Bürgerrechtsbewegung mit aktuellen Protesten.
To those in France standing up for their freedom of expression. To the people in Hong Kong. Protesting for democracy.
Und zwar mit den Menschen in Frankreich, die für ihre Meinungsfreiheit auf die Straße gehen, und denen in Hongkong, die für Demokratie protestieren. Abgeräumt hat bei den Oscars die US-Satire Birdman als bester Film für das beste Drehbuch, die beste Regie und die beste Kamera.
And the Oscar goes to Who gave this son of a bitch's green card? Birdman.
Der Inhaber dieser Green Card, der mexikanische Regisseur Alejandro Iñárritu, hat in seiner Dankesrede dazu aufgerufen, dass seine Landsleute in den USA mit Würde und Respekt behandelt werden.
And the ones that live in this country, who are part of the latest generation of immigrants in this country, I just pray that they can be treated with the same dignity and respect of the ones who came before and built this incredible immigrant nation. Thank you very much.
Die jüngste mexikanische Einwanderergeneration in den USA soll so behandelt werden wie die vor ihnen, die diese unglaubliche Einwanderernation mit aufgebaut haben, sagte Iñárritu. Beste Schauspielerin wurde Julianne Moore in Still Alice. Bester Schauspieler der Brite Eddie Redmayne. Er spielt in Die Entdeckung der Unendlichkeit den behinderten Physiker Stephen Hawking. Viel Applaus hat für ihre Rede die beste Nebendarstellerin bekommen, Patricia Arquette. Sie hat den Oscar für ihre Rolle im Drama Boyhood gewonnen und hat gefordert, dass Frauen endlich gleiche Rechte und den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen sollen.
It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America.
Ansonsten ging Boyhood aber leer aus, obwohl er einer der Favoriten gewesen war. Der Preis für die beste Dokumentation war an sich schon ein Politikum. Er ging an Citizen 4, vom Bayerischen und Norddeutschen Rundfunk co-produziert. In dem Film geht es um die Enthüllungen des Ex-Geheimdienstlers Edward Snowden. Snowden wird von den USA des Hochverrats beschuldigt und ist im Moment im Exil in Russland. Regisseurin Laura Poitras hat Edward Snowden und allen anderen Whistleblowern für ihren Mut gedankt.
Thank you to Edward Snowden for his courage and for the many other whistleblowers. And I share this with Glenn Greenwald and other journalists who are exposing truth. Thank you.
Den Preis, sagt sie, teilt sie mit ihrem Kollegen Glenn Greenwald und allen anderen Journalisten, die die Wahrheit herausfinden wollen. Snowden selbst hat Poitras Glückwünsche geschickt. Er schrieb, ich hoffe, dass dieser Preis mehr Menschen dazu bewegen wird, den Film anzuschauen und sich von seiner Botschaft inspirieren zu lassen. Einfache Bürger können gemeinsam die Welt verändern.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch in den sozialen Netzwerken werden die Oscars diskutiert. Donnerkeil kritisiert auf tagesschau.de, bei der Oscarverleihung huldigt sich die gehobene weiße Mittelschicht. Doch was ist mit den Schwarzen? Die dürfen sich mit der bloßen Zuschauerrolle begnügen. Christiane Saatlow thematisiert bei Facebook die Forderung von Patricia Arquette nach gleicher Bezahlung für Frauen. Wieso reagieren viele Männer so verschreckt bis zynisch bis bösartig auf diese Forderung? Es geht ja nicht mal um Quote. Sind sie insgeheim wirklich der Meinung, dass Frauen weniger leisten, ergo auch weniger verdienen dürfen? Timo Schöp findet, wenn Frauen Gleichheit propagieren, dann bitte überall, auch da, wo es unangenehm ist. Tom Kaczmarczyk kommentiert den Preis für Citizen 4 als beste Dokumentation. Herzlichen Glückwunsch an Edward Snowden und alle Whistleblower.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine stehen die Chancen für eine Umsetzung des Minsker Friedensplans schlecht. Denn schon die ersten beiden Schritte, Feuerpause und Waffenruhe, funktionieren nicht. Eigentlich hatten die ukrainische Armee und die Separatisten gestern Abend angekündigt, ihre schweren Waffen von der Front abzuziehen. Diesen Abzug hat die Ukraine aber heute wieder gestoppt, mit der Begründung, die Separatisten halten sich nicht an die Waffenruhe. Die Separatisten wiederum sagen, sie reagieren nur auf Provokationen der ukrainischen Einheiten. Die Bundesregierung ist besorgt über die Lage in der Ostukraine. Sie hat Russland nochmal aufgefordert, die Separatisten dazu zu bewegen, die Kämpfe zu stoppen. In Deutschland wird über eine Impfpflicht gegen Masern diskutiert. Grund ist eine schwere Masernwelle in Berlin. Politiker der Regierung hatten die Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist allerdings skeptisch, ob das der richtige Schritt ist.
Sie steht jetzt nicht an. Jetzt geht es um Aufklärung, um Beratung. Es geht auch darum, manchem Ammenmärchen und mancher Panikmache von Impfgegnern entgegenzutreten.
Die Opposition ist klar gegen eine Impfpflicht. Die Grünen finden, dass sinnvolle Beratung besser ist als Zwang. Und auch den Linken geht eine Impfpflicht zu weit. Kinderärzte sagen, dass es unrealistisch ist, eine Impfpflicht umzusetzen. In Berlin sind in diesem Jahr schon mehr als 560 Masernfälle gemeldet worden. Ein anderthalbjähriges Kind ist an der Krankheit gestorben. Seit heute steht der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati in Werden in Niedersachsen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Edati vor, kinderpornografische Dateien aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Allerdings ist die Verhandlung schon nach anderthalb Stunden wieder vertagt worden. Die Verteidigung will, dass das Verfahren gegen Geldauflage eingestellt wird. Das kann sich die Staatsanwaltschaft zwar vorstellen, aber nur unter einer Voraussetzung, sagt Sprecherin Katrin Söfka.
Voraussetzung dafür wäre für uns, dass der Angeklagte ein glaubhaftes Geständnis ablegt und wir müssen abwarten, wie sich der Angeklagte dazu verhält.
Zum Fall Edati tagt seit Monaten ein Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er beschäftigt sich mit der Frage, wer hat wen über die Ermittlungen gegen Edati informiert. Die Vorsitzende Eva Högel hat jetzt bestätigt, dass es früh viele Mitwässer gegeben hat. Der NDR hatte von einer Liste berichtet, auf der fast 60 Politiker, Ermittler und Amtsträger stehen, die frühzeitig über die Ermittlungen Bescheid wussten. Bei der Bahn wird erstmal doch nicht gestreikt. Die Bahn und die Gewerkschaft GDL haben mitgeteilt, dass ihre Gespräche erste Ergebnisse erzielt haben und dass beide am Donnerstag weiterverhandeln wollen. Die GDL hatte die Gespräche vor knapp zwei Wochen für gescheitert erklärt und letzte Woche beschlossen zu streiken. Einen konkreten Zeitplan dafür gab es allerdings nicht.
Was noch wichtig wird:
In Brüssel muss noch bis heute Abend eine Liste von Griechenland mit Sparvorschlägen eingehen. Ansonsten wird das aktuelle Hilfsprogramm für das Land nicht verlängert. Es läuft am Freitag aus. Der komplette Inhalt der Sparliste ist noch nicht offiziell. Erste Einzelheiten sind aber schon bekannt. Dazu unser Korrespondent Michael Schneider.
So will der griechische Premier Tsipras wohl vor allem den Schmuggel bekämpfen, um zusätzliches Geld einzunehmen. Allein durch den Benzinschmuggel gehen Griechenland laut Tsipras jährlich 1,5 Milliarden Euro verloren. Beim Zigarettenschmuggel entgehen dem griechischen Fiskus 800 Millionen Euro. Außerdem will Athen offenbar Vielverdiener stärker zur Kasse bitten und Steuerschulden aus der Vergangenheit eintreiben. Beide Maßnahmen hatte die neue Führung bereits im Wahlkampf versprochen.
Die Reformliste muss diese Woche noch durch mehrere Instanzen, bevor wirklich klar ist, ob Griechenland auch weiter Geld von der EU bekommt. Zuerst müssen die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds die Liste akzeptieren. Dann entscheiden die Finanzminister der Euro-Länder morgen darüber in einer Telefonkonferenz. Als dritter Schritt stimmen dann der Bundestag und einige andere EU-Parlamente über die Liste ab.
Und sonst in der Welt?
Wieder hat ein wichtiger islamischer Führer einen Versuch gestartet, Gewalt im Namen des Islam zu verhindern. Der Leiter der Al-Azhar-Universität in Kairo hat bei einer Antiterror-Konferenz vorgeschlagen, dass sich alle wichtigen Islamwissenschaftler treffen und darüber sprechen, wie man den Islam auslegen soll und welche Werte in der Religion wichtig sind. Die Al-Azhar-Universität in Kairo gilt als wichtigste Schule für den sunnitischen Islam. Terrorgruppen wie der IS oder Boko Haram gehören dieser Strömung an. Zwei frühere britische Außenminister wollten sich gegen Geld vor den Karren einer Firma spannen lassen. Labour-Politiker Jack Straw und Tory-Spitzenmann Malcolm Rifkind sind in eine Falle getappt, die ihnen verdeckte Reporter gestellt hatten. Die Reporter hatten sich als Manager einer Hongkonger Firma ausgegeben und 12 hochrangige britische Politiker gefragt, ob sie ihre Kontakte in der Politik verkaufen würden. Jack Straw sagte, er könne helfen, für 7.000 Euro pro Tag. Er sagte sogar, er habe habe schon mal einer Rohstofffirma geholfen. Für Straw bedeutet das das politische Aus. Er trat aus der Labour-Fraktion zurück. Malcolm Rifkin von den Tories hatte den Undercover-Reportern gesagt, er könne ihnen den Kontakt zu jedem britischen Botschafter der Welt herstellen. Er muss sich jetzt einer parlamentarischen Untersuchung stellen. Nepal und Pakistan wollen auch weiterhin mit Himalaya-Bergsteigern Geld verdienen. In Nepal soll der Trip auf den Mount Everest ab jetzt nur noch die Hälfte kosten. Außerdem soll es im Basislager Ansprechpartner der Behörden geben. Die sollen über die aktuelle Wetterlage informieren, Ärzte organisieren und Streit zwischen Bergsteigern schlichten. Weil letzte Saison viele Bergsteiger und Bergführer in Nepal gestorben sind, hatte eine große Reiseagentur ihre Everest-Touren nach China verlegt. Auch Pakistan hat damit zu kämpfen, dass immer weniger Himalaya-Touristen kommen. Dort waren Bergsteiger von Taliban-Kämpfern entführt worden. Jetzt will Pakistan eine Gebirgspolizei gründen. Die soll Bergsteiger auf den Gipfeln des K2 und Nanga Parbat beschützen.
Wissensnachrichten.
Fruchtfliegen kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder. Wenn man das Obst zu lange stehen lässt oder nach einer Party die Weinflasche nicht wegräumt, dann kommen sie. Das nervt uns vielleicht, aber wirklich schlimm ist es nicht. In Neuseeland sieht das anders aus. Da gibt es jetzt sogar ziemlich strenge Kontrollen, damit sich die Fruchtfliegen nicht ausbreiten. Michael Bödecker aus unseren Wissensnachrichten. Was ist da los?
Ja, die neuseeländischen Behörden haben 4 Fruchtfliegen einer ganz bestimmten Art entdeckt. Queensland-Fruchtfliege heißt die. Und wie der Name schon sagt, eigentlich lebt die in Queensland, in Australien. Aber ein paar dieser Fruchtfliegen sind jetzt offenbar nach Neuseeland gelangt.
Und wo ist das Problem dabei? Warum machen die Behörden so einen Wirbel darum?
Ja, das Problem haben vor allem die Landwirte auf Neuseeland. Die bauen unter anderem Kiwis und Avocados an. Das sind wichtige Exportartikel. Und diese Fruchtfliegen, die können denen jetzt die Ernte verderben. Die legen nämlich ihre Eier in alle möglichen Obstsorten und wenn dann die Larven schlüpfen, dann fressen die das Fruchtfleisch und das Obst wird faul und fällt vom Baum. Und die Landwirte befürchten jetzt, dass es ein Exportverbot für alles Obst aus Neuseeland geben könnte.
Und was kann man konkret dagegen tun, dass sie sich weiter ausbreiten?
Also es gibt einmal Maßnahmen innerhalb von Neuseeland. Im Moment betrifft das Problem vor allem die Region um die Stadt Auckland und da ist jetzt auch schon der Transport von Obst aus dieser Region heraus verboten worden. Außerdem Obstabfälle, die müssen da jetzt fast wie Sondermüll behandelt werden. Die werden in speziellen Tüten entsorgt. Und um die Fliegen wieder loszuwerden, werden unter anderem Giftköder ausgelegt. Das hat auch in der Vergangenheit schon gut funktioniert. Und an den Landesgrenzen wird jetzt noch strenger kontrolliert, damit erst gar keine fremden Arten ins Land reinkommen. Also zum Beispiel mit Spürhunden an den Flughäfen.
Von Fruchtfliegen in Neuseeland jetzt zu einem ganz anderen Thema. Das Ende der Welt. Wie könnte der Weltuntergang aussehen? Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat sich das ausgemalt und eine Übersicht zusammengestellt. Michael, wie geht die Welt unter?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Forscher nennen insgesamt 12 Szenarien. Und teilen das dann nochmal in 4 Kategorien ein. Die größte Kategorie heißt bestehende Gefahren und da gibt es dann viele alte Bekannte, zum Beispiel den Klimawandel oder auch einen möglichen Atomkrieg, ökologische Katastrophen, eine globale Pandemie und auch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft.
Okay, das wären jetzt alles Dinge, an denen letztlich ja der Mensch schuld ist. Gibt es auch Bedrohungen von außen?
Ja, das ist dann die nächste Kategorie. Dazu zählen dann Katastrophen, für die wir Menschen wirklich nichts können. Also zum Beispiel könnte ein riesiger Asteroid auf die Erde stürzen. Noch ein Beispiel für diese Kategorie. Wäre ein riesiger Vulkanausbruch, das nennt man dann Supervulkan. Der könnte viel Asche in die Luft schleudern, was dann die Sonne verdeckt und dadurch würde es dann auf der Erde dunkler und kälter werden, also das Klima würde sich verändern. Und etwas abgefahrener wird es dann wieder in der nächsten Kategorie, die heißt neu entstehende Gefahren.
Da geht es dann in Richtung Science Fiction?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich nenne mal nur ein paar Oberbegriffe. Synthetische Biologie, also neue Lebensformen aus dem Labor, Nanotechnologie und künstliche Intelligenz.
Das heißt, künstliche Intelligenz, wie in den Terminator-Filmen, die Maschinen werden immer klüger und greifen uns am Ende selbst dann an?
Ja, ich weiß, das klingt sehr unwahrscheinlich.
Schon.
Aber jetzt auch gerade vor ein paar Wochen erst haben auch viele andere renommierte Wissenschaftler einen offenen Brief geschrieben und darin auch davor gewarnt, dass das passieren könnte. Zum Beispiel Stephen Hawking hat auch unterzeichnet. Und dann schließlich als letzten Punkt nennen die Forscher noch ein gesellschaftliches Risiko. Staaten könnten zusammenbrechen, wenn die Regierungen versagen.
Und was für eine Grundlage haben die Wissenschaftler für diese Spekulationen?
Ja, da muss man ausdrücklich dazu sagen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie aus einer Fachzeitschrift, sondern es ist eine Übersicht, die diese Wissenschaftler im Auftrag einer privaten Stiftung aus Schweden aufgestellt haben. Global Challenges Foundation heißt die. Beteiligt waren auch Forscher von der Oxford-Universität. Und die sind so vorgegangen, die haben sich zunächst mal die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema angeschaut und sich da durchgearbeitet. Außerdem haben sie Workshops mit Risikoexperten gemacht und da dann nochmal über diese Weltuntergangsszenarien diskutiert. Und daraus ist dann am Ende diese Übersicht entstanden.
Na, vielleicht lässt sich zumindest der Regenwald noch retten. Dazu gibt es jetzt eine neue Methode.
Genau, mit dieser Methode lässt sich nämlich im Papier nachweisen, woher die Holzfasern ursprünglich kommen. Also ob es sich dabei zum Beispiel mal um Bäume aus den Tropen gehandelt hat. Forscher der Uni Hamburg und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt haben diese Methode entwickelt. Und dieses Problem mit dem Papier aus Tropenholz, das gibt es den Forschern zufolge zum Beispiel in China. Dort, sagen sie, würde viel Papierrohstoff aus Indonesien importiert.
Vielen Dank, Michael Bödecker aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend bleibt es regnerisch und windig. In der Nacht ist es vor allem bewölkt. Regen gibt es nur an der Nordsee und im Südosten. Morgen kann es vor allem im Westen wieder regnen und auch schneien. Im Osten ist es freundlicher und es bleibt trocken. Dazu gibt es maximal 1 Grad in den Bergen und 10 Grad am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.